Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 5. Oktober, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, heute wieder aus St. Petersburg, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl, nach St. Petersburg.
Einen wunderbaren guten Morgen nach Bayern, ins kleine Dorf, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr auf unsere nächste Podcast-Folge hier. Wir haben wieder viele spannende Themen. Wir möchten heute sprechen über die Ankündigung der Hamas, die restlichen Geiseln freizulassen, über Piraterie in internationalen Gewässern, eine besorgniserregende Rede von Wladimir Putin, sowie den Shutdown in den USA und viele weitere Themen, die uns hier heute beschäftigen werden. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie waren jetzt die vergangenen Tage wieder sehr viel unterwegs. Letzte Woche waren Sie mir noch aus Wladiwostok zugeschaltet, danach waren Sie in Samara und jetzt sind Sie heute Nacht in St. Petersburg angekommen. Also wie waren noch Ihre Tage in Wladiwostok, wie war es in Samara und was treibt Sie jetzt wieder nach St. Petersburg in die wunderschöne Zarenstadt?
Der Unterricht, wir machen unsere monatlichen Veranstaltungen immer sehr geblockt, weil ich bin ja nur für einige Tage jedes Monat hier, arbeite sonst in anderen Regionen. Wladiwostok war intensiv besandt. Ich war aus zwei Gründen dort. Zum einen war der nationale Tigertag Russlands und der Tigerbeauftragte der Regierung ist der russische Justizminister Konstantin Tschutschenko. Und wir haben anderem die neuen Einrichtungen für eine innerhalb der Nationalparks besucht. Es war eine feierliche Veranstaltung mit Auszeichnungen für all die vielen Helfer, ob Freiwillige oder Zahlte. Der Tigerschutz ist in den letzten 13 Jahren sehr, sehr gut vorangeschritten. Aus einer sehr kleinen Tigerpopulation konnten hunderte Exemplare erwachsen werden. Es funktioniert eine gute internationale Zusammenarbeit mit Indien, mit China, grenzüberschreitend. Und ich bin jetzt seit rund einem Jahr in diesem Tigerschutzbeauftragten Team sozusagen als freiwillige Volontärin mit tätig. Ich habe mich immer für Wildtierschutz eingesetzt. Es ist in Russland, würde ich sagen, auf menschlicher Ebene anders. Nicht jeder Tiger ist ein Problemtiger, wie in Deutschland oder Österreich bekanntermaßen jeder Wolf ein Problemwolf ist. Und die Integration von Wildtieren in Deutschland und Österreich überhaupt nicht funktioniert. In Italien um einiges besser, weil dort auch Hirtenhunde und ausgebildete Hirten, das war beaufsichtigen. Bei uns steht das Weidevieh sozusagen allein rum. Und natürlich funktioniert nicht alles einwandfrei. Es ist ein Balanceakt zwischen Landwirtschaft und Wildtieren. Es funktioniert, würde ich sagen, im Großen und Ganzen um einiges besser als das, was mir zum Beispiel aus dem Wolfsschutz in Österreich bekannt ist. Und das war der Hauptgrund. Ich hatte danach noch einen Vortrag an der Far Eastern University in Wladiwostok. Das ist eine sehr moderne und florierende Universität. Man ist im fernen Osten, wo ich immer wieder sage, die Musik spielt. In einem der Nationalparks, wo wir waren, auf der Insel Petrov, befindet man sich gerade mal 40 Kilometer von Hokkaido, von Japan entfernt. Also es ist einfach eine andere Region dieses großen Planeten Russland, eine andere Fauna und Flora. Und Wladiwostok ist einfach eine faszinierende Hafenstadt, also in allererster Linie eine große fernöstliche Hafenstadt, die mich immer wieder auch an San Francisco erinnert, eine Art Golden Bay, gewaltige Brücken, die dort in den letzten Jahren errichtet wurden. Also der Ausbau dieser Region hat ja begonnen im 19. Jahrhundert, aber hat in den letzten Jahren noch einmal einen völlig neuen Schub erhalten, weil sich die Welt, weil sich Russland schon vor Jahren nach Osten zu drehen begann. Also das ist nicht eine Entwicklung der letzten 3 Jahre, sondern das reicht wirklich in die letzten 2 Jahrzehnte zurück. Und dann ging es von Vladivostok gleich nach dem Unterricht. Also ich habe dort noch bis ca. 13 Uhr unterrichtet in Vladivostok, Vortrag gehalten, viele nette Fragen. Und dann ging es zum Airport nach Moskau, um dann von Moskau nach Samara zu fliegen. Also ich war an dem Tag, glaube ich, 15 Stunden im Flieger. Das war nicht ohne. Und in Samara ging es dann am nächsten Tag los in Richtung Treffen mit Rektor und Gesprächen. Gestern dann Vorträge. Samara war mein erster Besuch, eine wunderschöne Stadt an der Wolga, wo die Wolga also unendlich groß ist, gewaltige Aussicht auf diesen Fluss. Wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter, wunderschöne sonnige Herbsttage, Weitsicht. Und was mir völlig unbekannt war, vielleicht für unsere Zuhörer interessant, Samara wurde 1941 als Reservehauptstadt eingerichtet. Also während des Angriffs von Nazi-Deutschland mit seinen Verbündeten, also österreichisch-deutschen Soldaten in der Wehrmacht und dem Einmarsch in die Sowjetunion, verlegte Stalin nicht nur die Büros nach Samara in einen gewaltigen Bunker, wie eine Metrostation angelegt, sondern es zogen damals auch die Boten der Alliierten, wie beispielsweise der USA, nach Samara. Und ich hatte eine sehr interessante Führung durch die alte Handelsstadt, habe einiges gelernt, auch über die Deutschen und Österreicher, die dort einst tätig waren, ob in der Brauerei, aber auch ein Werner von Siemens hat dort eigentlich seine ersten Sporen sich verdient und ohne seine Erfolge in Samara im Bereich der Elektrifizierung ja vielleicht nicht den Status erreicht, den er dann später in Deutschland hatte. Da gibt es viele, viele Verbindungen. Und von russischer Seite wird das immer wieder sehr respektvoll und aufmerksam dargelegt. Also das ist jetzt nicht ein Honig um den Mund schmiert sozusagen, sondern das ist wirklich eine aufrichtige Wertschätzung jener Deutschen und Österreicher, die dort vor rund Jahren wirkten. Später dann übrigens auch in dem großen Motorwerk nahe Toljatti kamen sehr, sehr viele deutsche Arbeiter, die unter General Kuznetsov dort die ersten Raketentriebwerke auch bauten. Also das sind viele Verbindungen und die Frage, die ich immer wieder höre von Studenten, von Kollegenschaft ist, warum hassen uns die Deutschen so?
Und was kommt dann als Antwort?
Als Antwort kommt die vielen, vielen tiefen Gründe, dass nichts im Jahr 2022 begonnen hat. Nichts. Also das reicht einfach wirklich sehr zurück. Und ich weiß, dass natürlich auch immer wieder Leute sagen, das seien nur die Eliten. Nein, das sind nicht nur die Eliten. Das ist ein tief sitzender Hass, der sich durch breite Gesellschaftsschichten zieht. Und ich glaube, es ist vielleicht weniger der richtige Begriff. Ich würde sagen, es ist die Feigheit auch. Also wenn Sie sich ansehen, wie die Deutschen, wie die Böse weggerannt sind aus Russland, wo sie dort das dicke, schnelle Geld gemacht haben. Die italienischen Firmen haben sich hier anders verhalten. Und die Deutschen haben nicht den russischen Markt, der ihnen sehr, sehr viel Geld brachte, binnen Tag 2022 verlassen. Und es ist ja auch Kanzler Merz und nicht nur er, es ist ja ganze Kohorte von Juristen, da hört man keine Gegenstimmen in Deutschland oder Österreich, die lauthals schreien, wir müssen russisches Vermögen für den Krieg in der Ukraine verwenden. Also diese Wortmeldungen hört man nicht aus Belgien, hört man nicht aus Italien. Gibt es Juristen, die ein bisschen nachdenklicher sind? Der belgische Minister sieht das ganz anders als der deutsche Bundeskanzler. An die beschlagnahmten Milliarden der russischen US-Dollar-Assets eben nicht nur beschlagnahmt, sondern regelrecht konfisziert und eben für den Ankauf von Waffen verwendet. Da herrscht in Deutschland, aber auch im de jure noch neutral in Österreich, eine ganz andere Haltung. Und das stößt natürlich hier viele, viele Menschen auf. Also wie gesagt, das sind nicht nur die Eliten. Also ich sehe das unter breiten Bevölkerungsschichten, wenn man sich die Chatrooms ansieht in den großen Massenmedien, wenn man sich die Haltung der Universitären einfach ansieht. Es sind sämtliche Lektoren, Professoren, die in Deutschland mit russischen Universitäten arbeiteten, wie beispielsweise die Uni Hildesheim, wie auch Berliner Universitäten, die in Jekaterinburg, in Veliki Novgorod große Kooperationen hatten, die sind einfach alle weggerannt. Also ich würde sagen, es ist vor allem Feigheit und Rückhaltlosigkeit.
Da kann ich Ihnen nur voll und ganz zustimmen und ich kann das auch bestätigen, dass auch gerade an den akademischen Einrichtungen, nicht nur in den Medien, das ist natürlich vollkommen klar, dass dort dieser Hass gegen Russland geschürt wird und die Medien schon lange nicht mehr wirklich frei und unabhängig berichten, aber auch gerade die akademischen Einrichtungen, das weiß ich noch aus eigener Erfahrung, als ich meine Bachelorarbeit damals an der Uni über die sogenannte Annexion der Krim, also die Sezession der Krim geschrieben hatte, wurde mir damals vorgeworfen, ich hätte die Sprache des Kreml-Herrschers Wladimir Putin verwendet in meiner Arbeit. Also ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, an den akademischen Einrichtungen wird der Hass gegen Russland auf sehr subtile Art und Weise geschürt. Frau Kneißl, lassen Sie uns jetzt einsteigen mit den geopolitischen Ereignissen. Der Hass gegen Russland wird uns auch heute in diesem Podcast beschäftigen, aber wir fangen mal ganz aktuell an. Wir zeichnen hier heute wieder am Samstagmorgen auf, deswegen haben wir hier noch ganz aktuell die Meldung drin, dass die Hamas Teile des Plans von Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs jetzt akzeptiert hat. Darunter sei jetzt auch grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln mit involviert. Das teilten sie jetzt gestern Abend mit. Konkret sei die Hamas dazu bereit, sowohl alle lebenden als auch toten Geisel an Israel zu übergeben, um dadurch für einen vollständigen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen zu sorgen. Zusätzlich sei die Hamas bereit, die Verwaltung des Gazastreifens an eine unabhängige Technokratenorganisation zu übergeben, so wie es Trumps Friedensplan vorsieht. Die Gruppe erklärte auch, sie bekunde ihre Wertschätzung für die arabischen, islamischen und internationalen Bemühungen sowie die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump. Jetzt scheint das zu geschehen, eine zentrale Forderung, sich von der Hamas umzusetzen, die Israel immer als das Ultimatum gefordert hat, könnte jetzt tatsächlich dieser Krieg womöglich damit zu Ende gehen? Oder glauben Sie, dass auch das von israelischer Seite womöglich nicht akzeptiert wird?
Ich schließe nicht aus, dass sich in einigen Stunden oder Tagen alles wieder dreht, weil Netanyahu muss ja auch eine sehr rechte Koalition voll von missionserfüllten Siedlern zusammenhalten. Also er mag jetzt hier vielleicht Trump entgegenbringen, weil er weiß, er kann die Geduld von Trump auch nicht überspannen. Aber was ihm sozusagen jetzt einen leisen Applaus aus Washington einbringt, wird ihm wahrscheinlich eher Probleme wieder an der Heimatfront schaffen. Wir wissen immer, wenn Netanyahu ein Problem in seiner eigenen Koalition hat, dann geht er sehr, sehr aggressiv vor. Also ich gebe keinen Deut auf eine Unterschrift von Netanyahu oder ein Ehrenwort, das er nicht hat.
Wir werden das beobachten und wir bleiben mal noch in Nahost, Frau Kneißl, denn hier hat am Mittwoch die israelische Marine rund 13 Schiffe der sogenannten internationalen Gaza-Hilfsflottille geentert. Diese transportierten Medikamente und Lebensmittel nach Gaza. Der italienische Gewerkschaftsbund hat aus Solidarität mit Gaza und der nationalen Hilfsflottille für Freitag zu einem Generalstreik ausgerufen. In Neapel drang nach Bekanntwerden des israelischen Überfalls auf Schiffe in den Hauptbahnhof dort Demonstranten ein und legten den Zugverkehr lahm. In Rom umstellte die Polizei den Hauptbahnhof Termini, nachdem sich Demonstranten in der Nähe der Eingänge versammelt hatten. Die GSF-Aktivisten, die bezeichneten die Abfangaktion als illegal und keinen Akt der Verteidigung, sondern als dreisten Akt der Verzweiflung. Laut der GSF sei ein Schiff der Flottille absichtlich auf See gerammt und weitere Boote mit Wasserwerfern beschossen worden. Auch in anderen europäischen Hauptstädten, neben Italien, zum Beispiel auch in Griechenland oder Deutschland, protestierten die Menschen gegen Israels Abfang der Flottille. Zum einen mal aus rechtlicher Sicht vielleicht. Diese Flottille bestand ja auch aus zahlreichen kleinen Booten, die aus Deutschland kamen, die aus Spanien kamen, die aus Italien kamen. Wie sieht das rechtlich aus? Könnte man das nicht sogar als eine Art Kriegsakt interpretieren? Und was ist jetzt die Intention dahinter von Israel? Will man einfach mit aller Macht verhindern, dass den Zivilisten in Gaza geholfen wird? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Es ist, ich würde mal sagen, natürlich auch ein Aufeinanderprall von sehr, sehr viel unversöhnlichen Positionen. Es ist zum einen nicht das erste, dass die israelische Marine derart aggressiv und piratisch gegen Schiffe anderer Nationen vorgeht. Es liegt 18 oder 20 Jahre zurück. Es war damals ein Hilfstransport aus der Türkei, der unter türkischer Flagge mit türkischen Hilfsorganisationen Richtung Gaza segelte. Es war damals auch eine der vielen Offensiven Israels in Gaza, nicht vergleichbar mit dem, was sich heute abspielt, aber es war schlimm genug. Und damals schritt Erdogan höchstpersönlich ein und es kam zur ersten großen Eiszeit zwischen Türkei und Israel, nachdem er diese beiden Staaten traditionell auch immer sehr, sehr eng zusammengearbeitet hatten. Nur zur Illustration, vielleicht für einige unserer Zuhörer interessant, die israelische Luftwaffe übte traditionell im türkischen Luftraum. Also da gab es alte Kooperationen, auch auf militärischer Ebene zwischen Israel und der Türkei. Das wurde damals eingefroren. Diesmal sind es nicht türkische Schiffe, sondern es sind spanische, italienische. Und in beiden Fällen hat der jeweilige, also es war Premierminister Sanchez, es war der italienische Außenminister, die gesagt haben, wir schützen unsere Hilfsorganisationen und schicken auch militärische Schiffe sozusagen als Eskorte mit. Offenbar hat das alles nichts genützt. Also das war sozusagen vielleicht auch mehr ein Symbolakt der spanischen und italienischen Regierung. Ich war sehr erstaunt, als ich las, dass hier eben auch Küstenwache, Eskorte einfach, eine militärische Eskorte mit begleitet, diese Hilfsorganisationen. Es hat offenbar überhaupt nichts genützt. Die israelische Marine ist in all diesen Fällen, das war ja schon vor einigen Wochen so und jetzt eben in den letzten 48 Stunden sehr, sehr aggressiv gegen diese Hilfsorganisationen vorgegangen. Sie haben es beschrieben, mit Wasserwerfern gerammt, geentert, was natürlich auch immer das Risiko in sich birgt, dass Menschen zu Schaden kommen. Es wurden in diesem Fall, so viel man weiß, nur verhaftet. Es wurden nur die Mobiltelefone und Computer ins Meer geworfen. Also das ist der Stand der Dinge und die Proteste sind in Italien, in Spanien groß. Die Regierung Meloni steht auch unter ziemlichem Druck, weil Meloni eigentlich bislang Netanjahu auch immer sehr großzügig den Rücken frei gehalten hat. Aber die grundsätzliche Stimmung in Italien wird immer nicht nur kritischer, sondern sie wird offen Tropfen negativ zu Israel. Und das war in gewisser Weise immer schon so. Also es gab immer eine gewisse pro-palästinensische Haltung in Italien, aber es eskaliert einfach gegenwärtig. Wie das nun weitergeht, ob nun dieser 21-Punkte-Plan von Trump dahingehend seine Umsetzung findet, dass auch wieder ganz regulär mit LKWs Hilfsgüter verteilt werden dürfen, weiß ich nicht. Ja, noch sterben die Menschen an Hunger. Und es ist ein Völkerrechtsbruch von Israel, einer unter vielen. Also die Liste ist ja ewig lang.
Ja, wir bleiben mal in internationalen Gewässern, Frau Kneißl, blicken darauf, was am Mittwoch geschehen ist, denn dort beschlagnahmte das französische Militär einen unter der Flagge Benins fahrenden Öltanker in internationalen Gewässern und nahm dabei zwei Personen fest, den Kapitän und seinen Assistenten, beides chinesische Staatsbürger. Die Medien erwähnten das afrikanische Land nur am Rande. Sie behaupteten, das verdächtige Schiff würde in Wirklichkeit zur Schattenflotte Russlands gehören, das dem Land verhilft, die gegen es verhängten Sanktionen zu umgehen. Emmanuel Macron hatte den Tanker mit der Sichtung mysteriöser Drohnen über Dänemark verknüpft, weil die Fahrt vom russischen Hafen Primorsk es an den nordischen Land vorbeiführte. Wladimir Putin wiederum wies den Vorwurf zurück und meinte, das Schiff könne keine militärische Fracht transportieren. Er verurteilte auch die Festsetzung des Schiffes, also Wladimir Putin, in der Diskussion im Valdai-Diskussionsclub. Er erklärte, Frankreich habe weder die Jurisdiktion noch eine Rechtfertigung dafür, das Schiff festzusetzen. Er bezeichnete die Behauptung, es habe russische Eigner, als zweifelhaft. Er benannte diesen illegalen Prozess als ein Akt der Piraterie. Frau Kneißl, mittlerweile ist der Tanker wohl wieder auf freier Fahrt. Stimmen Sie da diesen Aussagen von Putin, der es als einen Akt der Piraterie bezeichnet hat, zum einen? Und ist auch das nicht schon fast als eine Art Kriegsakt zu sehen, was Frankreich dort durchgeführt hat?
Ja, eine klare Antwort ist ja. Wir wissen, dass sich hier dann aber auch ein Macron auf EU-Gipfel in Kopenhagen feiern lässt als der kleine Napoleon, der sozusagen den starken Mann spielt gegen das böse Russland. Dann wird eben dieser Akt von westlicher Seite geradezu gefeiert. Das sei alles richtig, ohne noch klar zu wissen, ist die eigentliche Sachverhaltsdarstellung. Dieser Teil dieser Schattenflotte, die glücklicherweise, muss ich sagen, bislang zu keinem Umweltdesaster geführt hat. Diese Schiffe sind einfach unterversichert. Ja, das Hauptproblem ist hier die Rückversicherung. Deswegen hat sich diese Schattenflotte etabliert seit 2022, weil ab einem bestimmten Ölpreis Grenze keine internationale Versicherung versichern darf, ist das Hauptproblem. Und meine Sorge und die Sorge vieler war eigentlich immer groß, dass es zu einem Umweltdesaster kommen könnte, aufgrund vieler Faktoren. Glücklicherweise ist das bislang nicht der Fall gewesen. Aber vielleicht ein Wort noch dazu: aus einem einst absolut transparenten Markt, nämlich dem Ölmarkt, dem Ölhandel. Ich kenne keinen Markt, der transparenter war in den letzten 20, 30 Jahren, da hat sich einfach sehr, sehr viel verbessert, als der internationale Ölhandel, weil einfach alle ein Interesse daran hatten, dass das korrekt, sicher, transparent funktioniert. Ansonsten hat man als Ölfirma, als Handelsplattform einfach seine Probleme. Und dieser riesige, wichtige Markt für die Weltwirtschaft musste in den letzten 3 Jahren neue Wege finden. Das kann man auch Schmuggel nennen. Oder eben intransparenter Parallelstrukturen, wie beispielsweise diese Schattenflotte. Hier ist der zusätzliche Vorwurf seitens der Franzosen, nicht nur, dass man sozusagen mit einem solchen Piraterieakt den Ölhandel unterbrechen will, das ist der Hauptgrund, um sozusagen die russischen Einnahmen zu kontrollieren, zu hintanzuhalten. Das ist der Hauptgrund. Aber es kam nun eben auch zu dem kuriosen Vorwurf, von diesem Öltanker aus seien mehr oder weniger mit der Hand Drohnen wegkatapultiert worden, um dann eben über Dänemark und Deutschland und wo auch immer herumzufliegen. Wir haben bei den letzten Drohnen-Sichtungsmeldungen, wie beispielsweise Warschau, ja dann mit einigen Tagen Verzögerung immer den neuen Sachverhalt geliefert bekommen, dass es beispielsweise Lausbubenstreiche waren, dass es beispielsweise Drohnen aus ukrainischer Richtung waren und nicht russische Spähdrohnen oder anderes. Und das ist da dreht sich einfach eine Gerüchteküche. Da werden Aktionen gesetzt, die das gesamte Klima vergiften, die für Entrüstung in Russland sorgen und die von den westlichen Medien auf eine ganz, ganz seltsame Art und Weise dargestellt werden. Hier vielleicht noch zur Anekdote eine Illustration, die zeigt, wie das Niveau vieler großer Medienhäuser ist. Es wurde unter anderem auch fast hysterisch berichtet vor 48 Stunden, dass dänische Soldaten im russischen Grenzgebiet verschollen wären und man sich um diese Sorgen macht. Also Dänemark grenzt nicht an Russland, aber hat offenbar niemand in der dortigen Redaktion hinterfragt. Nur zur Anmerkung. Also wir könnten dann noch sehr viele andere seltsame, vielleicht ironische Beispiele nennen. Aber mittlerweile ist natürlich jede Flughafensperre von Russland ausgelöst, weil irgendwo eine Drohne gesichtet wurde.
Ja, und es ist tatsächlich jetzt auch in Dänemark wohl, wie ich heute Morgen noch gelesen habe, zu Hamsterkäufen gekommen, weil die dänischen Bürger einen Krieg mit Russland fürchten. Das muss man sich mal vorstellen, Frau Kneißl. Also ähnliche Zustände noch wie zu Corona-Zeiten, als ähnliche Berichte die Runde machten. Blicken wir mal noch auf ein weiteres sehr fragwürdiges Treffen. Es fand nämlich jetzt am Mittwoch ein EU-Treffen statt, der Regierungschef in Kopenhagen. Es war ein informeller Gipfel, um einen Plan zu diskutieren, die Ukraine mit einem Kredit von 140 Milliarden Euro zu versehen, der mit Russlands eingefrorenen Zentralbankguthaben unterfüttert wird. Einige Mitglieder des Staatenbundes äußerten jedoch Bedenken über die rechtlichen Risiken, die mit einem solchen Schritt verbunden wären. Vor allem Belgiens Premierminister, dessen Land Euroclear beherbergt, wo die meisten in der EU befindlichen russischen Guthaben stehen, warnte seine Kollegen, es gebe kein kostenloses Geld. Es gibt immer Konsequenzen, wie er sagte. Und weiter, ich will, dass Ihre Unterschrift sagt, wenn wir Putins Geld nehmen, werden wir alle verantwortlich sein, wenn das schief geht. Und auch der Premierminister von Luxemburg, Luc Frieden, äußerte sich ähnlich besorgt. Und auch Viktor Orban sagte, das informelle EU-Gipfeltreffen werde gefährlich sein, denn Europa steuert mit großen Schritten auf einen Krieg zu. Und weiter, heute reisen wir nach Kopenhagen. Wir müssen vernünftig sein. Uns steht ein gefährlicher EU-Gipfel bevor. Es wird ein Käfigkampf sein, schrieb er am Mittwoch noch in den sozialen Medien. Dmitri Peskov, der Regierungssprecher, hat diese Überlegungen kommentiert. Er verglich die EU mit einer Gruppe von Gangstern, die ihren nächsten Raubzug plant. Er sagte, das sieht alles wie eine Bande aus. Einer steht Schmiere, einer raubt und einer, wie Belgien ruft, Jungs, lasst uns die Verantwortung teilen, witzelte er noch und fügte hinzu, dass die Beteiligten rechtliche und andere mögliche Rechenschaft erwarten müssten. Frau Kneißl, also zum einen erst mal, wie kommen die EU-Staatschefs auf eine derartige Idee zum einen und zum anderen, teilen Sie diese Besorgnis eines Viktor Orbans oder eines Dmitri Peskov?
Ja, ich teile sie voll und ganz. Also ich würde sagen, gegenwärtig im Herbst, hier jetzt 2025, ist die gesamte Stimmungslage, Rhetorik, alles, was passiert. Wir haben es vorher jetzt eben diese Enterung des Schiffes mit dem russischen Öl besprochen. Und natürlich jetzt vor allem auch dieses Greifen auf russische Staatsvermögen, um Krieg zu finanzieren. Ja? Also im Vorjahr hatten wir noch Kanzler Scholz, der meinte, die Zinsen, die sich diesem Zentralbankvermögen Russlands ergeben haben, auf die könnte man sehr wohl greifen, aber doch nicht auf das eigentliche Substanzvermögen, was natürlich auch absoluter Humbug ist und zeigt, wie der rechtliche Kompass in Deutschland steht, ob jetzt auf an der Regierungsspitze oder eben unter anderen Juristen. Wir haben jetzt eine viel, viel gefährlichere Situation als noch vor einem Jahr. Und ich stimme hier Viktor Orban und auch dem russischen Sprecher des Kremls, Dmitri Peskov, zu. Sein Bildvergleich von Gangstern, die da sozusagen im kooperieren beim Bankraub. Ja, es ist mittlerweile, ist die Europäische Union, ich habe sie schon vor Monaten eine militärische Institution genannt, die Europäische Union, die in den letzten Jahrzehnten immer darauf pochte, aus ein großes normatives Gebilde zu sein. Ich persönlich war als Studentin auch immer davon sehr angetan, muss ich sagen, dass die europäische Integration ein Vertragswerk war. Aber wir haben gesehen über die letzten 25 Jahre, wie dieses Vertragswerk in einem Fort gebrochen wurde. Und mittlerweile ist das sogenannte Friedensprojekt, das es schon lange nicht mehr ist, Europäische Union, zu einem, Peskov sagt, Gangsterbande geworden. Ich würde sagen, es ist mittlerweile eine möchtegern militärische Institution, die nichts mehr mit Freihandel zu tun hat, die nichts mehr mit Diplomatie, das Wort verwendet man ja auch, nicht eben arbeitet, sondern wo Gerüchte, aktivistische Aktionen von der Kommissionsspitze wie von der Leyen abwärts alles dominieren. Und das ist eine verdammt gefährliche Situation. Also hier hat Orban vollkommen recht, wenn er sagt, wir möchten nicht in diesen Krieg mit hineingezogen werden. Was macht der Europäische Rat? Er umgeht einer weiteren rechtlichen Trickserei das Abstimmungsverhalten und Ungarn wird einfach ausgeschaltet. Ja? Also hatten wir in der Vergangenheit Forderungen der Kommission, Ungarn das Stimmrecht zu entziehen, weil sich beispielsweise Ungarn gegen bestimmte Vorgaben wie LGBT-Unterricht wehrte. So haben wir heute die Situation, dass immer dann, wenn Ungarn oder die Slowakei sagt, wir gehen da nicht mit bei dieser einen oder anderen Abstimmung und daher kein Konsens entsteht, dass man dann einfach Ungarn aus dem Gesamtabstimmungsverhalten ausschaltet. Also auch das ist ein Vertragsbruch. Ich habe in meinem Buch Requiem für Europa vor 2 Jahren festgestellt, der Hauptverlust Europas ist, dass der Rechtsstaat nicht mehr existiert. Und der Zugriff auf russisches Zentralbankvermögen, das wird aufmerksam beobachtet. Also die Beschlagnahme hat schon viele aufgerüttelt. Aber wenn dieses Geld nun auch regelrecht konfisziert wird, dann sagt sich natürlich so mancher Staatsfonds, beispielsweise aus den arabischen Golfstaaten, wir ziehen unsere Gelder aus europäischen Banken ab, weil dort herrscht einfach kein Rechtsstaat mehr. Und das kann dann zu großen Problemen für viele europäische Banken führen, weil die haben dann gewaltige Verluste zu verzeichnen. Und die größten Teilhaber in diesen Banken sind einfach unter anderem im Staatsfonds aus Katar, aus Saudi-Arabien, aus Norwegen aber auch. Also da wird sich wahrscheinlich viel gehen. Und der belgische Premierminister weiß darum, ja, Kanzler Merz, dem ist das völlig Schnuppe. Der ist einer, der am lautesten schreit, das russische Staatsvermögen sei zu verwenden. Und ja, der belgische Premierminister möchte sich irgendwie absichern. Eine sehr fragwürdige Art und Weise, von wegen, alle sollen die Verantwortung übernehmen. Wenn es um Verantwortung geht, dann sind beispielsweise gerade Deutschland und auch Österreich wiederum die Hasenfüße, die rumlaufen.
Ja, und Wladimir Putin hat den Zustand Europas und auch hier Deutschlands auf einer Rede diese Woche kommentiert, auf dem internationalen Expertenforum Waldai. Dort hielt er eine Grundsatzrede zum Zustand der internationalen Beziehungen. Ich werde jetzt hier selbstverständlich nicht auf alles eingehen, was er gesagt hat, aber er ging eben auch auf Europa ein und er empfahl den europäischen Politikern, sich um ihre eigenen Probleme zu kümmern. Diese sind seiner Meinung nach Schulden, Migration, Gewalt auf den Straßen, marginale radikale Gruppen und die Wirtschaftskrise, mit denen wir hier in Deutschland und im Westen konfrontiert sind. Und nach dieser Kritik wurde Putin in dieser Rede dann mahnend. Er gab zu verstehen, dass er die jüngsten Entwicklungen in Europa sehr, sehr ernst nimmt. In Russland müsse angesichts dieser seine eigene Sicherheit schützen. Russland verfolge aufmerksam, wie das heutige Europa militarisiert wird, wie er sagte. Deswegen müsste Russland dagegen halten. Und von allen europäischen Staaten hat Putin nur Deutschland erwähnt. Die BRD habe gesagt, dass die Bundeswehr die stärkste Armee Europas werden müsste, wie das Friedrich Merz ausführte. Und er sagte, Russland wird gegenwirken und die Antwort kommt bald. Und er fügte hinzu, wenn wir dazu gezwungen werden. Er sendete auch eine unmissverständliche Warnung an die Spitze der Bundesregierung und ähnlich gesinnte Kräfte in Europa. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, wenn unsere Staatlichkeit in Gefahr gerät, dann antworten wir sehr schnell. Provozieren Sie uns bitte nicht. Letztendlich kommt ein bitteres Ende für die Provokateure selbst. Frau Kneißl, kann man das als eine Art letzte Warnung von Putin und an Deutschland und den Westen interpretieren?
Vielleicht. Ich tue mir da jetzt etwas schwer, weil wir hatten aus Russland schon mehrfach derartige Warnungen. Wir hatten den Einsatz einer Hyperschallrakete, meiner Erinnerung nach jetzt mindestens zweimal, Oreshkin. Da gab es zuerst eine kleine Funkstille dann in Europa. Man versuchte das Erstaunen zu verstehen. Aber letztendlich haben die Europäer nur weiter eskaliert. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob diese Botschaft verstanden wird. Die Kommentatoren in den diversen Medienhäusern haben diese Rede und seine Antworten in der Debatte eigentlich mehr zerpflückt als versucht zu verstehen. Ich habe sie mir auch live angesehen, weil ich tags darauf einen Vortrag zu einem ähnlichen Thema dann hatte und wollte eher begreifen, wie die Einschätzungen sind. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es sozusagen die letzte Warnung sein kann und ob das verstanden wird, weil es herrscht einfach die feste Überzeugung in Brüssel, vor allem in Washington weniger. Washington derzeit sehr mit sich selbst beschäftigt, aber in Brüssel, es wird einfach das Feindbild Russland in einer Art und Weise neu aufgebaut seit Jahren, dass meines Erachtens fast die Sprache des Jahres 1906, 1908, 1912 übersteigt. Warum meine ich diese Jahre? Ich habe mich etwas mit dem Vorfeld des Ersten Weltkrieges beschäftigt. Niemand wusste, dass es ein Weltkrieg werden würde, aber die Konfrontation Österreich-Ungarn, russisches Zarenreich, es war diese Konfrontation, die in den Ersten Weltkrieg führte. Es war die Kriegserklärung Wiens an Petersburg im Sommer 1914, das Telegramm des alten greisen Kaisers, von seinem Ferienort losgeschickter mit der Kriegserklärung. Und es war die Konfrontation zwischen dem orthodoxen Russland und dem katholischen Habsburgerhaus im Balkan. Es waren zwei Balkankriege vor dem Ersten Weltkrieg. Und es war im Politico vor einigen Tagen ein Bericht, wo offenbar EU-Diplomaten das Kuriose in den Mund nahmen, das Sarajevo-Attentat-Moment. Sie sprachen einen Franz Ferdinand-Moment. Thronfolger Franz Ferdinand wurde ja am 28. Juni 1914 in Sarajevo ermordet. Das war dann der Auslöser. Damals hatte Zahnler der Zweite an seinen Cousin Wilhelm den Zweiten ein Telegramm geschrieben mit der Bitte, lasst uns den Sachverhalt darstellen, bevor wir hier in einen Krieg taumeln. Bekanntermaßen wurde der Krieg dann vom Zaun gebrochen. Und was 1914 wirklich die bewusste Absicht von Wien und Berlin war, man wollte einen Krieg vom Zaun brechen. Und wenn man das vergleicht, ich bin jetzt kein Historiker, bin ich einfach mit dieser Epoche aus verschiedensten Gründen beschäftigt, dann sehe ich eine Sprache, die einfach noch vieles übersteigt heute von der Sprache, die wir damals hatten. Also jeder Russ ein Schuss wurde damals im Sommer 1914 in Wien und in Berlin verkauft. Serbien muss sterben. Das war das Vokabular. Und wir sehen heute in den EU-Agenten nur eine Wortformel, die heißt, Russland ist unsere größte Bedrohung. Und niemand spricht von dem ach so verehrten Green Deal. Niemand spricht mehr von Wirtschaftsreformen. Es geht nur noch in den Krieg gegen Russland zu ziehen. Das ist sehr, sehr ähnlich dem Zeitraum 1906, 1908, 1912.
Ja, die Parallelen, Frau Kneißl, die sind wirklich erschreckend und gerade mich als junger Mensch, der auch hier noch in Deutschland wohnt, bedrückt das zutiefst. Ja, aber wir müssen noch, Sie sprachen zu Beginn noch über Washington und die dortigen herrschenden Verhältnissen. Es ist jetzt in Washington in den USA zum ersten Mal seit 6 Jahren ein Shutdown der Bundesverwaltung in Kraft getreten. Republikaner und Demokraten konnten sich nicht auf eine Übergangslösung im Budgetstreit einigen. Damit tritt die erste Haushaltssperre seit 2019 in Kraft. Damals dauerte der Stillstand 35 Tage und legte weite Teile der Bundesverwaltung lahm. Jetzt werden in den USA Hunderttausende Bundesangestellte in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Zahlreiche öffentliche Dienstleistungen ausgesetzt. Betroffen sind davon Museen, Nationalparks, teilweise sogar der Flugverkehr. Donald Trump will diesen Shutdown jetzt nutzen, um die Verwaltung weiter in seinem Sinne umzugestalten und die Demokraten zu bestrafen. Schon bevor die Verwaltung lahmgelegt wurde, hatte das Weiße Haus Massenentlassung angekündigt und Donald Trump sagte jetzt zu Wochenbeginn, der Shutdown werde viele Menschen treffen und es werden Demokraten sein, wie er sagte. Am Donnerstag legte er danach und schrieb bei Truth Social, ich kann nicht glauben, dass die radikal linken Demokraten mir diese nie dagewesene Gelegenheit bieten. Frau Kneißl, wird dieser Shutdown von Donald Trump für seine politische Mission womöglich missbraucht und welche Folgen drohen jetzt den USA?
Ja, die Folgen sind noch unabsehbar. Ich erinnere mich, dass wir medial und in diversen universitären Debatten seit Jahrzehnten mittlerweile immer wieder darüber rätselten, ja, was passiert jetzt? Stehen die USA vor einem Shutdown oder nicht? Und dann umsegelte man eigentlich meistens um Mitternacht, 5 Uhr in der Früh in Washington das Problem, indem man eben die Schuldengrenze nochmals anhob und die läuft mittlerweile auf mehrere Trillionen. Also das wurde Also vielleicht auch nach der Devise, wer haltet den Dieb schreit zu oft, dem wird dann nicht mehr geglaubt. Ja. Und nun haben wir diese Situation, dass neuerlich in einer Trump-Administration wirklich es zu einem Shutdown kommt. Wenn ich mich recht erinnere, war es das letzte Mal 30 Tage. Wir haben jetzt eine noch viel vergiftetere Atmosphäre in Washington. Es ist das Attentat auf Charlie Kirk. Es ist die viel offensivere Haltung, die auch an Trump und sein gesamtes Kabinett an den Tag legt, weil er in seiner ersten Administration vielleicht mehr einer der ankündigte, aber dann nicht tat. Hat er diesmal vielleicht auch aus einem Wunsch der Vendetta heraus, geht er ganz anders vor und feuert dort, wo er kann, also mit Entlassungen. Und das ist eine andere Situation als beim letzten Shutdown. Also ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, ob dieser Shutdown länger als 30 Tage anhält und was das dann bedeuten mag. Aber es bedeutet, dass alle Bundesangestellten, also von, wie Sie haben sie genannt, von Nationalparks, Beamte bis hin natürlich eben auch zu den Militärs, dass die einfach nicht bezahlt werden. Und der Durchschnittsamerikaner lebt auch hat seine überschuldeten Kreditkarten und wartet sozusagen auf sein Salär am Monat letzten oder ersten. Und wenn das nicht kommt, dann hat der Durchschnittshaus in den USA Probleme. Also hier kann sich manches zuspitzen. Aber ich würde mal sagen, dass die Hauptschlussfolgerung aus dieser Situation ist, die USA sind massiv, aber wirklich massiv mit sich selbst beschäftigt. Das ist dann wiederum für Probleme wie Gaza oder wie geht's weiter in der Auseinandersetzung NATO versus Russland, kann das alles natürlich noch Folgen haben.
Wir blicken mal noch, Frau Kneißl, auf seine sehr ungewöhnliches Treffen beziehungsweise eine sehr ungewöhnliche Rede, die diese Woche auch stattgefunden hat in Virginia. Dort hat US-Präsident Donald Trump mit seinem Kriegsminister, wie er ihn seit neuestem nennt, davor noch Verteidigungsminister genannt, Pete Hegseth, vor hochrangigen US-Militärs die Vereinigten Staaten vor einer Invasion von innen gewarnt. Die USA hätten jahrzehntelang Billionen für die Verteidigung fremder Grenzen ausgegeben, sagte Donald Trump. Jetzt verteidigen wir die Grenzen unseres Landes. Er sprach von einem Feind im Inneren, den es zu bekämpfen gelte, bevor die Lage außer Kontrolle gerate. Die ranghöchsten Generäle und Admirale der USA, waren noch vergangene Woche von Kriegsminister Pete Hegseth ohne Angabe von Gründen aus der ganzen Welt zu diesem Treffen beordert worden. Experten stufen die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Größe und der Kurzfristigkeit als zumindest mal ungewöhnlich ein. Seit ihrem Amtsantritt haben Trump und Hegseth tausende US-Soldaten an die Grenze zwischen den USA und Mexiko sowie Nationalgardisten in mehrere amerikanische Städte entsandt. Donald Trump sagte, wir sollten einige dieser gefährlichen Städte als Trainingsgelände für unser Militär nutzen. Mehrfach scherzte auch Donald Trump in seiner Rede, unliebsame Offiziere entlassen zu wollen. Eine Drohung, die auch Pete Hegseth zuvor in ernsterem Ton angedeutet hatte. Donald Trump sagte, wenn Ihnen nicht gefällt, was ich sage, können Sie gehen, aber dann ist Ihre Karriere vorbei. Und jahrelange Diversitätsinitiativen hätten zu einem Verfall des amerikanischen Militärs geführt. Das sagte Pete Hegseth. Er sagte, ich zitiere ihn, es ist völlig inakzeptabel, fette Generäle und Admirale in den Hallen des Pentagons zu sehen. Frau Kneißl, wie ist eine solche Rede einzuschätzen und wie gefährlich ist das tatsächlich auch in dieser Zeit, eine derartige Rhetorik an den Tag zu legen?
Ja, ich glaube, wir können uns beide nur wundern. Wir wissen nicht, wie wir sozusagen hier noch künftige Worte zu all der Unvernunft finden sollen, egal ob es jetzt gegen Russland geht, seitens der EU oder das, was sich in den USA abspielt. Die Sprache ist, man ist der Sprache verlustig geworden, würde ich sagen. Man verwendet eine Sprache, die eigentlich es nicht mehr erlaubt, dass man sich ein zweites Mal zusammensetzt. Also der neue Kriegsminister mag schon seine Gründe haben, wobei vielleicht, wenn ich ganz kurz eine Anmerkung machen darf zu dieser Umbenennung, ich habe mit der kein Problem, weil ich habe immer wieder auch dieses Beispiel genannt. Erst im Jahr 1945, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wurden Kriegsministerien in Verteidigungsministerien umbenannt. Also man ist sozusagen von diesem martialischen Wort Krieg in Verteidigung übergegangen. Übrigens, die israelische Armee nennt sich IDF, Israeli Defense Forces, wobei schon seit Jahrzehnten wenig von Defense und viel von Offense wahrscheinlich die Rede ist in Israel. Also Trump geht eigentlich, benennt die Dinge klarer beim Namen und sprach man jetzt jahrzehntelang von humanitärer Intervention, wenn Regierungen ausgetauscht wurden und Millionen Menschen in die Flucht geschlagen, wie beispielsweise in Libyen, dann spricht man jetzt vielleicht eher wieder klar von Krieg. Also ich habe mit dieser Umbenennung grundsätzlich kein Problem. Ich würde sagen, sie ist ehrlicher. Und wahrscheinlich hat auch Trump und Kriegsminister Hexelt haben hier die Dinge sehr, sehr klar beim Namen benannt. Also es hat sich, das ist ein Faktum, es haben sich viele staatliche Institutionen, nicht nur in den USA, in den letzten Jahren viel mehr mit ihrer sogenannten Diversität, also dem Einsatz von Menschen mit mehreren Geschlechtern in Spitzenpositionen beschäftigt, als mit ihren eigentlichen Aufgaben, wie beispielsweise der Verteidigung der USA. Plus hat Trump hier noch eines sehr, sehr klar gebracht, wenn er sagt, bislang haben wir uns mit dem Ausland, mit Staaten beschäftigt, die weit weg sind. Er setzt ganz, ganz klar den Akzent, wie es geht um die USA, es geht um die US-Grenzen und nicht um Afghanistan oder einen Krieg auf dem afrikanischen Kontinent. Er möchte seine Agenda, die USA zur Nummer eins in allen Bereichen wieder zu machen, also auch auf militärischer Ebene. Er möchte das umsetzen. Und wie ihm das jetzt gelingen wird mit einer Armee, die über Jahre lang in der Personalpolitik in eine ganz andere Richtung gelenkt wurde, wie auch das US-Außenministerium, viele andere staatliche Institutionen. Und ich würde sagen, es wird immer wieder auch von Personen unterschätzt, die außerhalb von Bürokratien arbeiten, wie schaffällig diese bürokratischen Verwaltungsapparate sein können, wenn beispielsweise jetzt an der politischen Spitze es zu einer Änderung kommt. Und egal, ob man jetzt eine europäische Bürokratie nimmt, in Brüssel nationale Apparate oder das US-Verwaltungssystem, hier hat sich einfach eine andere Mentalität, andere Weltanschauungen durchgesetzt, auch Generationenfrage, als das heute US-Präsident Trump verkündet. Also wie das alles und wie rasch das alles sozusagen vonstatten gehen kann, ist mir nicht ganz klar. Der Vorwurf an die fetten Generäle, das ist, würde ich sagen, das bringt es auf den Punkt. Und die übergewichtigen Rekruten, mit denen sich mittlerweile jede Armee herumschlägt und sagt, die können wir nicht nehmen, die sind schwerhörig, kurzig und fett und erst 18 Jahre alt. Das ist ein Problem. Und daher, das Gewichtsproblem lässt sich wahrscheinlich leichter beheben mit einer kollektiven Diät als das gesamte ideologische Problem, vor dem nicht nur die Uhr stehen. Also ich würde sagen, die aktuelle Situation, weil wir in dieser ganzen Kriegsrhetorik sind, wir haben derzeit im Weltgeschehen zwei Armeen, die echte Kampferfahrung haben. Das ist die russische und das ist die ukrainische Armee. Und beide wurden aus militärischer Ausbildung aufgebaut. Wir haben keine chinesische Armee mit Kampferfahrung. Die zeigen zwar auf Militärparaden wie vor einigen Wochen in Peking ihre Rüstung, aber diese Armee hat keinerlei Kampferfahrung. Wir haben die US-Armee, wo Forces politische Attentate machen können und Schüssel, das war immer so, oder wo man vielleicht ein venezolanisches Küstenboot in die Welt. Aber wir haben keine echte Kampferfahrung. Und ich ist etwas, was in dieser Gesamtsituation, dieser ständig sich Kriegsrhetorik vielleicht noch ins Gewicht fallen könnte.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, wir bleiben mal bei dem Thema Krieg und Frieden, Entschuldigung. Und das wird uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts beschäftigen in Moldawien, denn dort fanden in Parlamentswahlen statt. 1,6 Millionen Menschen nahmen dort an der Wahl teil und nach Auszählung aller Stimmzettel erhielt dort die Regierungspartei Aktion und Solidarität 50,2% der Stimmen. Damit kann sie ihre Mehrheit im Parlament behalten. Den zweiten Platz belegte die oppositionelle Patriotische Allianz. Sie wurde von knapp 24% der Bürger unterstützt. Die gesetzlich festgelegte 5%-Hürde haben auch die Parteien, unsere Partei und Demokratie zu Hause überwunden. Wenn man jedoch die Stimmen aus dem Ausland aus den Ergebnissen herausrechnet, sieht die Verteilung anders aus. So erhielt die Opposition laut den Daten der Wahllokale, die sich direkt auf dem Gebiet Moldawiens befinden, insgesamt 49,5% der Stimmen, während die PAS nur 44,13% bekam. Bei den Wahlen in den Wahllokalen, die sich in den EU-Ländern befinden, sollen sich viele Verstöße ereignet haben. Der patriotische Block um den früheren Staatschef Igor Dodon kam auf 24%. Igor Dodon, er hat die Republik von 2016 bis 2020 regiert. Er wirft den Behörden Wahlbetrug vor, der seiner Ansicht nach vom Westen unterstützt wurde. Er sagte in einem Interview, ich zitiere ihn einmal, die regierende Partei Aktion und Solidarität hat die Wahlen ausschließlich durch Betrug und mit Unterstützung der EU und der NATO gewonnen. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie dieses Ergebnis in Moldawien und was hat das vor allen Dingen auch jetzt für Folgen für das Thema Krieg und Frieden?
Die Republik Moldawien mit dem an den jetzt grenzenden Transnistrien, das wiederum von Russland seit über 30 Jahren, seit dem Zerfall der Sowjetunion beansprucht wird, vor allem auch wegen der dort russischsprachigen Bevölkerung. Es gab dort auch eine ganze Reihe von Militärdepots, ich weiß nicht, in welchem Umfang die dort noch existieren. Jedenfalls, diese Region ist zweifellos ein mögliches Pulverfass. Sie war es in den 90er Jahren. Damals hat der russische General Alexander Lebed dort eine Fallschirmspringer-Operation gemacht, die zur Legende wurde, um die russische Militär- oder die Ex-Sowjet-Militärdepots unter Kontrolle zu bringen. Es ist ein aus russischer Sicht immer wieder auch Vergleich, wird hier getroffen im Sinne von, es könnte die nächste Ukraine werden, liest man in verschiedensten Berichten. Also nehmen wir jetzt mal die Hypothese an, es hätte wirklich die Opposition gewonnen, wie viele meinen, das aufgrund des von Wahlbetrug nicht möglich war, weil beispielsweise eben auch die Wähler aus Transnistrien, aus dieser Separatisten-Einheit, wie man es jetzt bezeichnen will, gar nicht über die Brücke durften zu den Wahllokalen, dann wäre jetzt wahrscheinlich Feuer am Dach in Brüssel und die würden sozusagen vielleicht ähnliche Aktionen starten, wie wir die vor dem Sommer in Georgien hatten, nämlich eben die Opposition Regierung würden sich hier größere Auseinandersetzungen liefern. So haben wir ein feierliche Stimmung in Brüssel. Seht ihr, die pro-europäischen, die marktfreundlichen Kräfte und so weiter haben gewonnen. Das ist gut so. Das ist eben die Wahrnehmung aus Brüssel. Ziemlich fragmentierte Opposition in der Republik Moldau sieht anders. Aus russischer Sicht wird das anders kommentiert. Es gab vor den Wahlen tagtäglich Meldungen in westlichen Medien, Russland würde die Wahlen unterbrechen, sich einmischen und so weiter. Also ich glaube, Russland hat einfach anderes zu tun. Aber wir haben ein Wahlergebnis, das sozusagen 50-50 ist und das wie bei so vielen Wahlen eigentlich zeigt, gespalten die Gesellschaft auch ist. Und der Vorwurf, der von Präsidentin Sandu immer wieder an Russland und seit an Russland laut wird, nämlich Russland würde sich einmischen und würde Gelder überweisen weiter. Deswegen sitzt ja auch die Vertreterin der Republik Gagausien im Gefängnis. Vergessen wir nicht, dass die aktuellen Machthaber in Moldau nur dort sind, wo sie sind und ihre Leute bezahlen können, weil sie tagtäglich Millionen aus Brüssel erhalten. Also Land ist nur deswegen wahrscheinlich parabel, weil es einfach diese dauernde ausländische, in dem Fall westliche Einmischung gibt, ja.
Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für die wie immer sehr kompetenten und spannenden Ausführungen. Es bleibt heiß. Man hat ein wenig das Gefühl, die letzten Tage und Wochen, dass man mit aller Macht diesen Krieg gegen Russland jetzt heraufbeschwören will. Das wird uns hier auch dann wahrscheinlich nächste Woche wieder beschäftigen. Ich bin gespannt, was bis dahin passiert, denn die Ereignisse, sie verdichten sich und es spitzt sich einfach immer weiter zu.
Ja.
Frau Kneißl, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche dann auch wieder.
Freue ich mich und ich darf um Entschuldigung bitten, falls das Internet nicht so gut war, auch Zuhörern. Ich bin derzeit an der Universität und im Dorf funktioniert meine Leitung. Ja, an der Universität ist das leider das Internet nicht so gut. Also bitte um Verzeihung, weil es hier zu gewissen akustischen Problemen kommen sollte.
Ich habe die akustischen Probleme nicht wahrgenommen und auch noch ein Hinweis von meiner Seite. Man hört es vielleicht ein wenig an meiner nasalen Stimme. Mich hat es erwischt. Deswegen auch der ein oder andere Huster vielleicht zwischendrin. Aber das liegt einfach hier an dem Temperaturschock. Portugal-Deutschland minus 25 Grad Unterschied. Frau Kneißl, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sehen werden. Und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie wieder mit dabei waren hier bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.